Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Movie Buddies. Heute die erste Folge im Jahre 2026. Diesbezüglich wollen wir unseren Hörern und Hörerinnen noch nachträglich einen guten Rutsch wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr gekommen. Nichtsdestotrotz, ich bin nach wie vor euer Filmfreak Rich und auch heute im neuen Jahr sitzt bei mir mein Kumpel
Patrick. Servus!
Ja, das Jahr 2025 ist zu Ende. Das Kinojahr hat viele, viele Filme für uns bereitgehalten. Viele waren gut, viele waren schlecht. Wir haben uns überlegt, wir können so im ersten Podcast des neuen Jahres so eine kleine Revue passieren lassen, so ein bisschen Rückblick gestalten, was für uns die besten bzw. so die schlechtesten Filme im Jahre 2025 waren. Mal schauen, was da so alles bei rauskommt. Genau heute vor einem Jahr, am 2.1.2025, lief ein Film im Kino an, der ein Remake eines Remakes einer uralten Geschichte war. Die Rede ist von Nosferatu. Patrick, hast du Nosferatu gesehen? Im Kino?
Nein. Habe ihn online als erstes geguckt, war aber echt fasziniert, habe ihn dann auch direkt bestellt. Er ist wunderschön, es ist eine Liebesgeschichte.
Jein, jein, jein. Also gut, ich habe ihn auch erst zu Hause gesehen. Ich habe ihn leider Gottes im Kino verpasst. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mir gefällt die Max-Schreck-Imitation trotzdem noch tausendmal besser. Ich meine, der Bill Skarsgård hat die Rolle unglaublich gut verkörpert.
Super.
Er hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Er hat ja wirklich mit einem Sprechkünstler oder mit einer Sprechkünstlerin gearbeitet, um diese Stimme des Grafen Orlok wirklich auf eine ganz, ganz tiefe Note zu bringen, ohne dass man da computertechnisch hat nachhelfen müssen oder elektronisch hat nachhelfen müssen. Er hat auch unglaublich gut geschauspielert, aber es kam für mich trotzdem sehr, sehr wenig rüber.
Echt? Also der ganze Film in schwarz und weiß, wie er gehalten worden ist, an den Lichtmomenten, wo es dann nicht so düster zugeht, wo dann auch die Sonne oder auch Farben wirklich dargestellt sind, sonst ist ja der Film eher nur, oder ist nur schwarz-weiß.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist super.
Das stimmt schon, aber ich spreche jetzt so von Emotionen. Also es war sehr, sehr selten, dass ich irgendwo habe mitfiebern müssen. Es war relativ wenig, wo ich habe sagen müssen, es war jetzt atemberaubend. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Tochter von Johnny Depp, Lily Rose Depp, die ist mir auch so dermaßen auf den Zeiger gegangen mit ihrem Schauspiel. Also
die hat nicht wirklich überzeugt. Das muss man hier wirklich hervorheben. Aber Robert Eggers,
also die ist völlig overhyped.
Inszeniert.
Ja, also ich sage, die Lily Rose Depp ist völlig overhyped. Also ich weiß nicht warum, aber die hat mich so, schon von der ersten Sekunde an hat die mich nur aggressiv gemacht.
Okay.
Und deswegen
du bist ja
ist
kein Fan von ihr. Ich bin auch kein Fan von ihr, aber ich bin mit einer ganz anderen Erwartung in diesen Film gegangen. Wie wirkt dieser Film auf mich? Und der Film, ich mag Robert Eggers Filme.
Ja, war ja auch mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, der Leuchtturm.
Super, ja, super Film.
Also der Regisseur versteht unglaublich gut, Bilder in Szene zu setzen, Situationen darzustellen,
ja,
die auch eine gewisse Wirkung haben. Aber bei
Nosferatu
hat das bei mir irgendwo nicht so gezündet.
Okay.
Deswegen ist der bei mir leider auch so ein bisschen durchgefallen.
Okay, der ist bei dir durchgefallen. Wo ich gespannt bin von Robert Eggers, der noch kein Release-Datum hat, ist hier der Werwolf-Film, der neue.
Okay, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil mit Werwolf-Filmen kann man teilweise auch nicht viel falsch machen. Kam gleich im Januar 2025 und zwar am 23.01. mit Wolfman. Eine weitere Horrorverfilmung ins Kino zum Thema Wolfsmenschen.
Unglaublich intensiv, unglaublich gut dargestellt.
Ja, also wir waren damals auch im Kino. Ich habe den wirklich direkt im Kino gesehen mit ein paar guten Leuten zusammen. Und ich muss sagen, er ist wirklich intensiv. Sie haben sich auch ein paar kreative Einfälle ausgedacht. So waren zum Beispiel die Wahrnehmung des Wolfes. Alles so ein bisschen auch in Zeitlupe und wesentlich heller gestaltet. Also man hat teilweise auch die Optik des Werwolfes eingenommen und oder gesehen. Und das war sehr, sehr kreativ. Er war auch unglaublich mitreißend inszeniert. Ich glaube mal, diese Thematik um den Wolfsmenschen ist jetzt nicht ganz so neu.
Nein, aber hier unglaublich intensiv und gut dargestellt. Er wirkt von der ersten Sekunde
sensationell. Also
bis zur letzten.
Mein Bruder hat sich da so ein bisschen drüber ausgelassen, weil er mehr erwartet hatte. Aber okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich gut unterhalten, wirklich geflasht von dem Film, weil er teilweise auch wirklich ganz, ganz andere Ansätze hat. Die ursprüngliche Werwolfsgeschichte war ja immer diese Ein uralter Fluch geht von Person zu Person. Wenn du von einem Werwolf gebissen oder verletzt wirst, bist du dann mit diesem Werwolfskeim, Virus, was auch immer, infiziert und verwandelst dich irgendwann selbst zu einem Werwolf. Hier war es aber allerdings ein bisschen anders. War es doch ein uralter indianischer Fluch. Und so diese Verwandlung von dem Menschen zum Wolf war wirklich auch sehr, sehr kreativ dargestellt. Ja. Weil diese Verwandlung nicht in wenigen Augenblicken vonstatten geht, dass man dann eben sieht, die Krallen sprießen, die Wolfschnauze kommt raus, sondern das geht über, ich glaube, innerhalb einer Nacht oder über ein, zwei Tage hinweg. Ja. Und das haben sie wirklich unglaublich gut in Szene gesetzt. Wir waren wirklich sehr geflasht, also ich zumindest.
Flash würde ich bei mir jetzt nicht behaupten wollen, aber ich war, wie du sagst, super unterhalten. Bin mit wenig Erwartungen in den Film herangegangen und
ganz
wurde
genau
positiv wirklich überrascht. Der Film ist wirklich sehenswert, kann man nur empfehlen.
Also ich wollte es gerade sagen, wer The Wolfman noch nicht gesehen hat aus dem Jahr 2025, unbedingt nachholen. Der ist wirklich sehenswert. Wenn nicht, bildet euch eure eigene Meinung. Bin ich gespannt, ob ihr da was dazu sagen könnt. Aber bevor wir jetzt in den Februar übergleiten, hatten wir am 2.1.2025 mit Better Man, die Robbie Williams Story, einen sensationellen Biopic. Musikfilm, ein, wie du sagst, ein Biopic, was unglaublich bewegend ist.
Super.
Also es gibt nicht ein einziges Mal, wo ich nicht Tränen in den Augen habe, weil
vor Freude, vor Wehmut, das Leben.
Mitgefühl, weil Mitgefühl, ganz ja ehrlich, was der in jungen Jahren schon erlebt hatte, ja, das erleben ich manche spannend in keinem ganzen
wünscht
Leben.
Mir auch manchmal kein, wünscht mir auch keinen wirklich so.
Ja, ich meine, das
kann
ist,
passieren,
ist ja klar.
Alles legitim, ja.
Also wer ihn gesehen hat, der kann mir nur zustimmen, ja, dass Better Man, die Robbie Williams Story, sensationell
aber
dargestellt
ist. Aber
ist
egal, welches. Ist es jetzt die Bohemian Rhapsody oder die Elton John, jetzt hat Better Man oder was dieses Jahr 2026 kommt, Michael Jackson.
Ja, nicht nur Jackson, sondern, oder Michael, sondern auch die Bruce Springsteen Story. Also Biopics gibt es ja wie Sand am Meer.
Aber die ist nicht von ihm. Bruce Springsteen, die habe ich schon gesehen, die ist auch dieses 2025 rausgekommen. Mhm. Ist gut, kommt aber nicht an Better Man hin.
Ja, deswegen sage ich ja, also
Ich bin Bruce Springsteen-Fan, wo ich sage, ich hätte mir gerne mehr gewünscht. Ist okay, gut, aber sie geht nicht so in die Haut wie Robin Williams. Und ich bin kein Robin Williams-Fan. Ich mag die Musik ansatzweise, es gibt wirklich gute Lieder von ihm. War noch nie wirklich großer Fan, aber ich mag die Musik, deswegen okay, habe ich ihn mir anschauen wollen und bin wirklich nicht ein Fan geworden, aber ich habe da, wie du, einfach da gesessen und einfach gesagt, super, ja, das ist wunderschön erzählt.
Also ich war ja anfangs ganz, ganz skeptisch, weil ich gesehen habe, das Cover mit dem Affen, der Trailer, also weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich einen Planet der Affen-Film sehen möchte, dann schaue ich mir halt auch einen Planet der Affen-Film an.
Me and my monkey, so wie das sein Lied ist.
Genau.
Er sieht sich als Affe.
In zahlreichen Interviews hat er selber ausgesagt, er hat sich immer wie ein dressierter Affe gefühlt, den man auf die Bühne zerrt. Und deswegen stellt man ihn, glaube ich, in dem Film auch als Affen dar. Genau. Da muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, das tut dem Ganzen sogar richtig gut. Also man hat weniger Zeit hernehmen müssen, um einen perfekten Robbie Williams als Kind, Jugendlichen und Erwachsenen zu finden, wo man dann sagt, ah, das passt ja überhaupt nicht. Und es gibt ja auch zahlreiche Beispiele, wo man sagt, der hat ja mit dem Echten überhaupt gar nichts gemein. Und so stellt man ihn als Affen dar. Man kann sogar Emotionen perfekt auf den Punkt gebracht rüberbringen und vermitteln. Und das macht der Film. In Verbindung mit seinen Songs, die ja dann nochmal ein bisschen anders interpretiert wurden, beziehungsweise gesungen und gespielt wurden, als sie auf CD verfügbar sind, hat der Film eine extrem mitreißende Wirkung. Also Better Man, sensationell, Leute. Gibt's gerade für 7,99 im Handel zu kaufen.
Was ist es wert?
Ich habe mir für 12,99 damals schon gekauft. Ich habe den damals 99 auf Amazon gesehen und ich war sofort hin und weg. Habe ich den
damals empfohlen?
Genau, als ich den Film auf Amazon gestreamt habe, ich habe den währenddessen schon bestellt. Sensationell, Leute. Und jetzt starten wir, denke ich mal, direkt in den Februar rein, 2025. Da gab es natürlich auch einige zu den Wolfman, den wir gerade eben erwähnt hatten. Und ich habe jetzt hier noch einen Top- und einen Flop-Film auf meiner Liste stehen, über die ich gerne reden möchte. Zum einen Mark Wahlberg im Film Flight Risk. Der war am 20.02.25 ein Mel Gibson-Film. Und dafür, dass du einen Mark Wahlberg hast, einen unglaublich guten Regisseur wie Mel Gibson. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Regiearbeit von Mel Gibson mich so enttäuscht hat wie Flight Risk.
müsste auch, kennt keinen.
Und deswegen,
das ist sehr schade, was da rausproduziert worden ist, weil der Film ist von der Minute an, wie sie ihn aus diesem Motel entführen, in dem Sinne, oder rausnehmen, bis sie diese Landung inszenieren, wo du dann denkst so, was für ein Schrott willst du uns hier erzählen?
Also ich meine, die Geschichte an sich ist ja so gar nicht mal verkehrt. Also ein...
Die Umsetzung, man muss es anders formulieren. Die Umsetzung ist totales Fiasko, die Geschichte, was dahinter ist. Super.
Genau, weil es geht ja im Endeffekt darum, ein im Zeugenschutz befindlicher Kronzeuge soll von A nach B gebracht werden und der Pilot des kleinen Flugzeugs stellt sich als Auftragskiller heraus, der ihn und die FBI-Agentin ist es, glaube ich, töten soll. Aber wie das Ganze dann auch umgesetzt wurde, das war extrem lieblos, kreativlos. Also ich habe jetzt da so an sich nichts, wo mir auf Anhieb positiv einfällt. Das Schauspiel von Mark Wahlberg ist gut, weil er mal was anderes spielt als diesen ewigen Actionhelden, allein schon mit seiner Glatze, die er hat.
Teilweise siehst du es, dass es halt eine komische Mütze ist und das ist so schlecht dargestellt, wo du einfach nur denkst, so, da hätte er sich einfach eine Glatze schneiden lassen können.
Ja, da wäre er wahrscheinlich besser bedient. Damit, ja. Ne? Aber so
unterm Strich. Weil die ist zweimal so verrutscht, dass du seinen Haaransatz wirklich siehst.
Oh, also da haben wir jetzt noch nicht drauf geachtet, aber
es gibt... ist meiner Frau aufgefallen, wirklich, sie mit eigentlich zugekniffenen Augen schläft bei dem Film ein und plötzlich wacht sie auf. Hast du das gesehen? Seine echten Haare?
Nee, also, ja, wie schon gesagt, ich fand's auf der einen Seite gut, weil er halt eben was komplett anderes spielt als diesen ewigen Sunny Boy und Helden, sondern er spielt mal auch einen Bösewicht und das macht er sogar auch recht gut.
Nein.
Aber dadurch...
Er hätte mehr verrückt spielen müssen, aber verrückt. Das ist dieses eiskalt und verrückt, das vermischt sich nicht. Ja. Und er ist eiskalt am Anfang, du merkst dieses, okay, er möchte seinen Job durchdrehen. Und dann, wie er dann im hinteren Teil des Flugzeugs gefangen ist, kommt plötzlich dieses verrückt richtig raus, wo du einfach nur denkst, so, was möchtest du jetzt sein, der eiskalte Killer oder ein verrückter eiskalter Killer?
Ja, aber vielleicht hat er es einfach nur bis zu dem Zeitpunkt noch unterdrückt. Das kann ja auch sein. Also das möchte ich jetzt vielleicht mal gar nicht so in den Vordergrund stellen, diese Thematik. Aber dass in einem kleinen Charterflugzeug, ja, so einer ganz kleinen Passagiermaschine, dass da so wenig an Action und Spannung erzeugt wird, das ist sehr, sehr dramatisch.
Weil das könntest du. Man muss halt
alles sagen, das könntest du, weil du hast mit Filmen wie zum Beispiel Nicht auflegen, wo sich...
Nur eine Telefonzelle.
Genau, Colin Farrell in dieser Telefonzelle befindet. Das spielt ja nur in dieser Telefonzelle. Ja. Also der Film geht ja von dieser Telefonzelle gar nicht weit weg. Also auf, sag ich mal, 1,5 Quadratmeter so viel Spannung und Nervenkitzel zu erzeugen, das schaffen ganz, ganz wenige. Und da hast du aber, sag ich mal, ein ganzes Flugzeug. Gut, es ist kein Conair, wo du zahlreiche Personen befördern kannst.
Es befinden sich nur diese drei an Bord. Aber die drei haben halt null Aussagekraft in der
Schauspielerei
hinsichtlich dieses Charakters. Ja. Das ist halt das Schade.
Ja, und uns haben auch die FBI-Agentin so derart aufgeregt, weil die macht ja, glaube ich, nur einen Fehler nach dem anderen.
Ja.
Wo sogar wir gesagt haben, wir sind absolute Laien und Noobs, was das angeht. Wir haben keine Ahnung von nichts.
Während des Films, meine Frau, nicht. Ja? Ja.
Und die macht aber gefühlt nur Scheiße. Und dann wundert sie sich, dass das alles in die Hose geht. Also Flight Risk, Leute, das war eine Enttäuschung unserer Seite. Wer das anders sieht, kann uns das gerne mal mitteilen. Aber für uns war Flight Risk eine herbe Enttäuschung. Der Trailer sah richtig, richtig gut aus.
Spannend.
Umso bitterer war dann halt eben auch, oder umso ernüchternder war dann das Ergebnis.
Jo.
Der nächste Film, den ich gerne besprechen wollen würde, war am 20.02.25 eine Stephen King-Verfilmung. Eine der wenigen Stephen King-Verfilmungen, die wir dieses Jahr bekommen hatten, nämlich The Monkey. Der Trailer sieht sagenhaft finster und blutrünstig aus. Deswegen haben wir auch ganz, ganz was anderes erwartet, als wir im Endeffekt abgeliefert bekommen haben. Es geht um einen kleinen Plüschaffen, der Wünsche erfüllt. Und was dabei rauskommt, also es ist im Endeffekt so, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, weil du könntest es bekommen. Und dann aber, ähnlich wie beim Wishmaster von Wes Craven umgesetzt, gibt er dir nicht das ganze Positive, sondern er verwandelt es deine Wünsche in finsterste Realität. Das klingt schon sehr, sehr finster, sehr bitter, aber ich schwör's dir, wir haben gelacht, wir haben Tränen gelacht, weil das teilweise so bizarr dann auch dargestellt wird. Also
habe ich nicht gesehen.
Eine Horrorkomödie, wie man sie sich eigentlich wünscht.
Okay.
Und für Stephen King relativ untypisch, weil Stephen King schreibt ja doch ernst.
Ja.
Die wenigsten Sachen von ihm sind eigentlich lustig, aber The Monkey, ich weiß nicht, ob sie, ich kenne das Buch nicht oder die Kurzgeschichte, aber so wie sie den Film umgesetzt haben, wir haben wirklich Tränen gelacht. Also wer wirklich eine richtig gute, blutige, abgedrehte Horrorkomödie sehen möchte, der schaut sich wirklich The Monkey an, mit kleinem Gastauftritt von Elijah Wood, und ihr werdet nicht enttäuscht sein, glaubt es mir. Was hält der März für uns bereit, Patrick? Am 20.03., relativ gegen Ende des Monats, hatten wir mit The Last Showgirl ein bewegendes Drama um eine... Ja, ich sag mal, das ist die ernstzunehmende und Drama-Variante eines Showgirls aus Las Vegas, gespielt von Pamela Anderson. Die,
ich habe noch nicht ganz gesehen.
Die, glaube ich, für den Oscar da auch nominiert ist. Ich habe noch überhaupt nicht gesehen. Der Trailer war für mich aber schon sehr, sehr interessant. Weniger von Pamela Anderson her, als diese ganze Dramaturgie um das Ganze. Ja,
okay.
Was vielleicht hinter diesem ganzen...
Das hat mich da auch interessiert.
Genau, was von diesem ganzen Glamour und Glitter übrig bleibt, was hinter den Kulissen abgeht. War ja damals mit Paul Verhoevens Showgirls, war es ja auch schon eine sehr, sehr bittere Erkenntnis, dass dieses Showgirl oder dieses Showdasein eigentlich ganz, ganz harter Tobak ist.
Ja,
gut, ich meine, Verhoeven hat damals sein Augenmerk hauptsächlich auf die Erotik, auf den Sex gelegt, weswegen der Film ja eigentlich auch so ein Skandalfilm war und wurde. Noch bis heute noch ist. Und The Last Showgirl zeigt wahrscheinlich so diese Lebensweise von einem gealternden Showgirl, wie es denn ist, wenn die nicht mehr gebucht werden, wenn sie merken, so ihr Horizont kommt immer näher.
Mhm.
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Wenn, dann werden wir auf jeden Fall dazu auch mal einen Podcast machen, wenn er es dann überhaupt verdient.
Was auch noch zu erwähnen ist, im Februar seit langem ein Marvel-Film wieder erschienen.
Okay.
Captain America, A Brave New World, und ist kläglicher gescheit. Ich habe dann erst auf Disney Plus mir angeguckt, wo mir gedacht habe, so, ich gebe ihm eine Chance.
Also ich habe ihn noch nicht einmal gesehen, weil es mich einfach nullinger interessiert.
Ich habe ihn mir angeschaut wegen...
Harrison Ford.
Harrison Ford, genau. Und das ist, was das... Der kleine, also Lichtblick, nennen wir es ja mal so, in dem Film ist, weil das macht Harrison Ford wirklich gut.
Ja,
obwohl es ein ganz anderer Schauspieler vorher war.
Aber du siehst halt, es ist ein Schauspieler, der schon Generationen davor...
Ja, aber das ist was, wo halt dann, ich will nicht sagen, einen bewegt, das ist zu viel des Guten, aber der ganze Film wirkt nicht, ist einfach, wo du einfach, wie wir schon öfters auch offline gesagt haben, das ganze Marvel ist so ausgelutscht.
Das ist doof.
Macht keinen Spaß mehr, da irgendwas zu gucken. Ich dachte mir, okay, bei Disney Plus kostet nichts, außer deine Zeit. Und ich habe den wirklich dann auf zweimal mir angeguckt, weil ich dann die ersten 40 Minuten, danach habe ich abgebrochen, wo ich gesagt habe, das geht so nicht, das ist mir.
Okay.
Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, schaust noch an, dass du dann den Rest der Geschichte,
ja,
also dass du komplett weißt, nee.
Ja, gut, nein. Kommen wir mal dann auch zu einem besseren Film im März schon. Es war mit Mr. No Pain.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Also ich fand, Mr. No Pain war eine unglaublich gute Geschichte, die auch ein bisschen zu lasch erzählt war. Aber Mr. No Pain erzählt die Geschichte eines Menschen, der keinen Schmerz verspüren kann.
Genau.
Und der kommt in eine Situation, in der er seine Angebetete aus den Klauen oder aus den Händen einer Verbrecherbande befreien möchte. Um sie erst einmal zu finden, muss er schon zahlreiche Schmerzen erdulden, die er aber nicht spürt. Für den Zuschauer aber vielleicht umso schmerzvoller sind. Ist eine unglaublich geile Geschichte, gespielt von Jack Quaid, dem Sohn von
Dennis Quaid
und Meg Ryan. Wir kennen ihn aus Serien wie jetzt zum Beispiel The Boys.
Ja.
Oder aus einem der letzten Scream-Teile. Also Jack Quaid macht sich gerade in Hollywood auch einen guten Namen, wenn er ihn nicht schon hat, dank seines Vaters. Ja. Aber Mr. No Pain ist blutig, unterhaltsam. Ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung wert. Wer ihn angucken möchte, der soll gerne mal reingucken. Ist, glaube ich, nicht für jedermann was, aber unglaublich gut, blutig und witzig dargestellt. Und meinen Abschluss im März macht natürlich auch, glaube ich, einen der größten Filmflops, die wir überhaupt hatten, A Working Man mit Jason Statham.
Haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen.
Wir haben in einem extra Podcast da mal drüber gesprochen. Das war, glaube ich, unser vierter Podcast, den wir da gemacht haben bei Top und Flop. Und
aber der Trailer sah gut aus, wo du gesagt hast, da könnte vielleicht, aber es ist ein Abklatsch von
Allem anderen.
Allem anderen, wo ich dir auch schon gesagt habe, bevor du ihn an die angeschaut hast, ist Beanekeeper 1:1 nur anders verpackt.
Ja, genau.
Warum machen sie den zweiten jetzt? Wo ich mir einfach nur denke, warum?
Ja, weshalb? Ich meine, Jason Statham-Filme sind im Endeffekt eigentlich nur eine Blaupause von Action, aber immer wieder auf ein und das Gleiche angewendet. Und ich sage ja, A Working Man hat uns alle in dem Punkt so hart enttäuscht. Action, okay, die lasse ich durchgehen, ist durchgewunken, Daumen hoch, weil bei Action kann man nicht viel falsch machen, aber wie das Ganze dann auch mit Logiklücken und Handlungslücken verstrickt worden ist, das war das Einzige, wo uns so richtig finster ins Gesicht geschlagen hat.
Glaube ich.
Also Jason Statham, der dann eine abgesägte Schrotflinte aus der Brotzeitbox rauszieht. Leute, wenn ihr es hören möchtet, hört euch unsere 4. Folge, ist es glaube ich, an mit Top und Flop. Da ist A Working Man überhaupt nicht gut durchgekommen. Also wenn ich Sterne verteilen müsste, von 1 bis, sag ich mal,
0.
Ja,
0.
Egal. Also wie viele Sterne nach oben, ich würde immer nur maximal einen geben, weil Action und Statham sind gute Adressen, die kann man immer anfahren, aber erwartet euch von dem Film überhaupt nichts.
Ja.
Aber ich habe es gerade eben gesehen, ich glaube, der wahrscheinlich schlechteste Film der letzten 100 Jahre lief am 20. März 2025 an. Nämlich Schneewittchen 2025, die Real-Life-Verfilmung.
Keine Ahnung, nichts dafür, dass du das sowas anguckst.
Du sagst es gerade, ich wollte es gerade ansprechen. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt ordentlich Spott und Häme einfangen von Freunden und Bekannten, Verwandten und alle, die mich kennen. Ich habe mir den Film gestern wirklich versucht anzuschauen. Ich habe, ohne Scheiß, weil ganz ehrlich, also ich möchte nicht über einen Film herziehen oder den Film schlecht machen, wenn ich ihn nicht gesehen habe, nur weil es das Internet und die Social Media Geschichte mir so offeriert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, alles, was ihr Schlechtes über den Film gehört habt, ist noch weit untertrieben. Also ich habe nur 20 Minuten ungefähr reinbekommen und dann musste ich unbedingt ausmachen, weil es dann war Sendepause. Ey, ohne Witz, dann musste ich mir schon die Fingernägel ziehen, um mich wieder besser zu fühlen. Ohne Witz. Der Film ist der letzte Schrott.
Ja.
Das ist ein Anime-Albtraum sondergleichen. Ist vielleicht nicht ausgedacht, aber dieser...
Bullshit.
Bei dieser Scheiß-Animation, die wir heutzutage haben. Also vor 20 Jahren hätte gerade die FX, die CGI, hätten wahrscheinlich den Film noch einigermaßen rausreißen können. Aber bei diesem geistigen Dünnschiss, den wir da bekommen haben, hätte er auch nichts mehr retten können. Also Rachel Ziegler nervt permanent von der ersten bis zur letzten Minute mit ihrer permanent kurz vor dem Heulen-Mime. Also die geht mir so auf den Zeiger. Ihr Vater, der den König spielt, der kriegt kein Wort raus, ohne zu singen.
Weiß, ja.
Also ich bin ja, was das angeht, schon von Haus aus ein absoluter Walt Disney-Hasser, weil ich dieses Gesinge in diesen ganzen Disney-Filmen überhaupt nicht leiden kann. Ich bin auch kein Musical-Fan, aber gut, es gibt auch gute Disney-Filme, in denen gesungen wird. Aber der Film, den kannst du wirklich in die Tonne schlagen. Gal Gadot, die als böse Königin in Erscheinung tritt, ist mehr als langweilig. Und wenn du dann die Rachel Ziegler hinstellst und dann so eine echt rattenscharfe Gal Gadot, die soll eifersüchtig auf die Junge sein? Also, das kannst du mir nicht erzählen. Was gibt's da noch zu sagen?
Zu dem Film meinst du?
Ja, ja.
Nichts, lass es, mach den nächsten, bitte.
Also, Rachel Ziegler hat ja damit auch im Endeffekt schon ihre Karriere gleich wieder beerdigt. Also, in die Tribute von Panem war sie ja noch ganz gut. Da hat sie noch gut reingepasst. Aber mit dem Schneewittchen-Thema...
Aber sie finden ihren Abnehmer mit den Real Life.
Nee, also...
Doch.
Nein, da muss ich dir widersprechen, weil...
Sie haben sich ein Eigentor mit Schneewittchen geschossen, aber gleichzeitig mit Juni oder Juli, wie dann Lilo und Stitch rausgekommen ist, haben sie das Ganze over the top und somit sind wir die, wo vorher auf Eis gelegt worden sind, die Real-Life-Verfilmung, wieder alle
angesprungen. Warum? Aus genau dem Grund, weil Lilo und Stitch war tatsächlich eine gefühlt 1:1 Umsetzung von dem Zeichentrick, während Schneewittchen...
Komplett was anderes war.
Es sollte ja genau zu dieser Zeit in diese Wokeness mit reinschlagen, wo ja eben alles, die Frau braucht keinen Mann, ja, aber wer soll sie dann wach küssen? Dass dann,
ein Zwerg.
Ja, aber das ist ja jenseits der Geschichte. Ne? Und deswegen sage ich ja, da hat Rachel Ziegler ihre Karriere gleich mitbeerdigt, indem sie diese ganzen Promotion-Events für politische Statements hergenommen hat. Weswegen ja Disney dann auch gleich die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, wir brechen die Promotion-Tour sofort ab. Und es kam auch nichts mehr, weil Rachel Ziegler hat ja über den Film hergezogen, ihre Kolleginnen oder Kollegin, und den Regisseur. Also die hat so dermaßen Dresche bekommen. Ich glaube nicht, dass noch ein einziger die für irgendwas bucht. Also die kann bloß noch jetzt mit OnlyFans vielleicht erfolgreich werden, aber dann war's das. Also Rachel Ziegler ist, was das angeht, gesellschaftlich wie beruflich tot. Und du hast es gesehen, die Kinosäle waren leer. Bei einem gefühlten Budget von 350 Millionen Dollar hat der weniger als 100 Millionen wieder eingespielt. Also der Film ist so abgestraft worden, finde ich aber auch zu Recht. Wer ihn gesehen hat und gemocht hat,
Respekt.
Respekt, aber ich für meinen Teil, ich kann es nicht verstehen.
Jeder hat seinen Geschmack.
Aber der war der absolut schlechteste Film der letzten 100 Jahre. Kommen wir zum April. Schauen wir mal, was da alles an den Start ging. Mit Thunderbolts hatten wir eine weitere Marvel-Verfilmung, die wir auch schon mal in einem eigenen Podcast verarbeitet haben. Da könnt ihr euch gerne selber dann nochmal ein bisschen schlau zu machen. Wir möchten jetzt da weniger drauf eingehen, weil wir es ja schon in einem ganzen Podcast gemacht haben. Da könnt ihr unsere Meinung auch heute noch dazu hören. Also es hat sich nichts geändert, was das angeht.
Totaler Flop.
Dann ein absolutes Kino-Highlight 2025 war am 17.04. mit Blood and Sinners. Einer unglaublich geilen Vampirgeschichte, die so
noch nicht erzählt worden ist in dieser Form.
Ja, 50er, 60er Jahre im mittleren Westen der USA.
Südstaaten des USA.
Michael B. Jordan spielt sogar eine Doppelrolle.
Und die spielt er unheimlich gut.
Ja, also man erkennt tatsächlich die Unterschiede der beiden Zwillinge.
Ja.
Und es geht im Endeffekt darum, die wollen so eine
Jazzbar aufmachen.
Eine Jazzbar in einer Scheune oder ja, in so einer Scheune aufmachen. Der Film fängt zwar ein bisschen schleppend an, aber das sind ja nur diese ganzen Vorbereitungen. Was dann kommt, ähnelt wirklich so einer Night of the Living Dead Belagerungsszenerie.
Unheimlich gut.
Ist aber auch eine geile Vampirgeschichte. Also es ist so eine, immer so ein bisschen so eine Mischung aus From Dusk Till Dawn meets Night of the Living Dead. Und
das, was halt unglaublich gute Filme sind, die du gerade geschrieben hast. Und die erinnern in dem Film halt unglaublich daran. Und das ist super.
Aber der Film beschreitet eigene Wege.
Ja.
Also er versucht nicht, andere Filme zu kopieren.
Das ist das Gute dran.
Genau. Er macht das auf seine eigene Art und Weise. Die Vampire sind auch mal wieder komplett anders oder kreativ dargestellt, also so, wie man sie bisher noch nicht gesehen hat.
Ja.
Es ist auch eine gewisse Form von Musikfilm. Also wer den Film im Kino gesehen hat oder überhaupt schon gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche, weil es wird ja sehr, sehr viel Musik auch drangebracht, weil die Leute zelebrieren das in dieser Scheune, dass sie als Schwarze ihren eigenen Ort haben zum Feiern. Ja, wenn dann die Arbeit auf den Baumwollplantagen beendet ist, dass man dann am Abend da noch hingehen kann zum Tanzen, Feiern, Trinken.
Ja.
Und da sieht Michael B. Jordan oder das Brüderpaar, gespielt von einem einzigen, sieht da die große Chance, ordentlich Geld zu machen. Er ist auf der einen Seite sehr, sehr kreativ, aber auf der anderen Seite auch sehr blutig wieder gehalten.
Ja.
Man weiß wirklich bis zu dem Moment, wo sich derjenige als Vampir zeigt, weiß man wirklich nicht, wer ist denn jetzt schon ein Vampir und wer nicht. Also die spielen da auch sehr, sehr gut mit diesem, wer ist es nicht. Das ist so ein bisschen auch an...
Okay.
Ja, ein bisschen tricky, so ein bisschen an das Ding aus einer anderen Welt angelehnt. Man weiß nicht, wer schon infiziert ist, bis das Ding aus einem herausbricht. Und da ist es ähnlich gehalten. Man weiß wirklich nicht, wer ist schon Vampir und wer nicht. Wer ist schon erwischt worden? Und damit punktet der Film richtig, richtig gut.
Ja.
Also Blood and Sinners, Leute.
Kann man nur empfehlen.
Ist eine absolute Empfehlung von uns. Der hat mich auf jeden Fall extremst geflasht. So wie fast kein anderer Film dieses Jahr.
Oh doch.
Im Horrorbereich, das muss ich dazu sagen, im Horrorbereich. Also im Horrorbereich gab es dann noch andere Filme, aber mit der Thematik Vampir steht der, finde ich, weit über Nosferatu, wie man am Anfang hatten.
Gab nur die zwei Vampirfilme dieses Jahr.
Gab es nicht noch mehr?
Nein.
Ja, okay, dann auf jeden Fall.
Frankenstein gab es dieses Jahr auch noch, die Netflix-Verfilmung.
Ja, aber stimmt, die kam ja auch ganz kurz im Kino. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Frankenstein abgebrochen auf Netflix. Der kommt irgendwo nicht in die Puschen. Also ich mag...
Hab's dir gesagt.
Ja, ja, der braucht ewig und erzählt das dann auch so langgezogen wie Kaugummi und ja, gefühlt so lust- und interessantlos.
Oder leider.
Ja, also das ist nichts gewesen.
Gehen wir in den Mai?
Gab's im April jetzt nichts mehr?
Ich wüsste es nicht, was es da noch Interessantes gegeben hätte.
Okay, zur Not können wir das ja danach nochmal anfügen. Aber, stimmt, The Amateur.
Stimmt, der war noch im April.
Genau, mit Rami Malek und Lawrence Fishburne in der Hauptrolle. Wer ihn anschauen möchte, soll sich den anschauen. Es ist auf jeden Fall ein richtig guter, ja, Spionage-Thriller ist es nicht wirklich, aber auf jeden Fall ein Thriller, der ein bisschen so an Jason Bourne auch erinnert.
Yes.
Also er ist ein Informatiker, ein Datenanalyst beim FBI, glaube ich.
Ja.
Und seine Frau wird bei einem Bombenattentat oder bei einem Terroranschlag umgebracht und er
will Rache.
Genau, er will Rache und versucht dann an die Attentäter und diese Organisation ranzukommen. Und wird dann von einem, ja, sag mal, einem Experten, gespielt von Lawrence Fishburne, der in Matrix schon mitgespielt hat und auch in der John Wick-Reihe, wird er ausgebildet. Und ja, das ist dann so ein bisschen, ja gut, aus einem Analyst, der noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hat, wird halt einfach doch kein Jason Bourne. Das ist so das Einzige, wo man so ein bisschen bemängeln könnte. Aber der Film ist auf jeden Fall unglaublich kreativ umgesetzt. Und ich habe mir den Film mit einem Computerspezialisten, mit einem ITler angeschaut. Und der sagt, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut umgesetzt.
Okay.
Also, was er in dem Film macht, ist tatsächlich möglich.
Nachvollziehbar.
Ja, und das hat er uns bestätigt. Aber The Amateur ist auch eine ganz kleine Empfehlung für uns oder von uns an euch. Würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, ja, war jetzt im April doch, natürlich gab es noch zum einen Until Dawn, die Videospielverfilmung zum PlayStation 5 Horror-Game-Hit.
Ist okay, aber nachdem ich ein großer Fan des Spieles war, war ich sehr enttäuscht.
Ganz genau, so ging es mir auch. Also man kann sich den Film, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, auf jeden Fall anschauen.
Und wird nicht enttäuscht.
Ja, genau, man wird nicht enttäuscht. Man wird sehr, sehr gut unterhalten, sehr blutig und auch mit...
Kreativ.
Kreativ unterhalten, auch mit sehr vielen Schockeffekten.
Ja.
Aber wer das Spiel kennt, da fehlt einiges. Und das ist leider von der Umsetzung nicht gut geworden. Also ähnlich wie damals ein Resident Evil. Da waren die Leute auch sehr, sehr enttäuscht, die das Spiel gespielt haben und dann den Film gesehen haben, die haben gesagt, wo ist das Herrenhaus, wo ist die Umsetzung, wo ist das und das, das fehlt ja alles.
Ja.
Und da schlägt Until Dawn leider auch so in die Kerbe. Was sehr, sehr geil war, dass Peter Stormare nicht nur im Videospiel zu sehen war, sondern auch gleichzeitig im Film. Dann kam am 17.04. ebenfalls ein Kriegsdrama raus, nämlich Warfare. Also ich habe mir den Film mit meinem Bruder und einem Kumpel angeschaut und wir waren bitter enttäuscht. Also der Trailer sieht aus wie richtige Kriegsaction à la Soldat James Ryan oder Wir waren Helden und, was es da so alles gibt. Aber wir waren so dermaßen enttäuscht. Also auf der einen Seite muss man sagen, das ist eine Truppe junger Soldaten. Das ist tatsächlich auf einer wahren Begebenheit basierend. Eine Truppe junger Soldaten wird in einem Haus eingekesselt im, glaube ich, Irakkrieg. Und ja, die machen alles falsch, was man falsch machen kann. Für uns war es spätestens dann vorbei, als dieser Sanitätstrupp reinkommt in das Haus und dann erst einmal einer von diesen Sanitätern fünfmal gefühlt gegen das weggefetzte Bein von dem anderen tritt. Also wir haben ja auch gesagt, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Der tritt dem fünfmal gefühlt gegen das Bein und schnallt es immer noch nicht. Also ihr könnt es euch ja anschauen, Leute, das ist mir völlig gleich, aber ich möchte euch nur warnen, Warfare ist kein guter Kriegsfilm. Also der hat Logiklücken, wo man sagt, das würde ich ja noch nicht einmal als absoluter Laie so durchziehen. Und das sind angeblich ausgebildete Soldaten gewesen. Die hatten schon ein paar gute Moves drauf. Ja, die Feuergefechte sind unterhaltsam, möchte ich nicht absprechen. Aber wie diese Leute, diese Männer reagieren und handeln, also das ist unterste Schublade.
Keine, hab ich gesehen.
Keine Schau- oder Sehempfehlung wert. Aber so viel zum April. Kommen wir in den Mai. Da macht heute unseren Auftakt für den Mai ist Clown in a Cornfield. Ist definitiv nichts Besonderes. Er ist, stammt aus der Feder von den Leuten, die Tucker und Dale vs. Evil gemacht haben. Und der Film war ja eine Sensation. Der war ja eine Splatter-Komödie.
Sondersgleichen.
Selbst meine Frau schaut sich das an, obwohl sie mit Horror und sowas überhaupt nichts anfangen kann. Und Clown in a Cornfield schlägt in eine ähnliche Kerbe, nämlich dieser Generationenkonflikt.
Ich habe nicht gesehen.
Ihr könnt ihn euch anschauen, erwartet aber nicht zu viel. Wie schon gesagt, er ist wirklich nichts Besonderes. Er ist im Endeffekt ja ein Abklatsch von vielen anderen Slasher-Filmen. Aber er ist witzig und unterhaltsam gemacht. Also es gibt gemischte Gefühle zu diesem Film, auch von meiner Seite. Soll ich ihn jetzt gut finden oder als absoluten Schmarrn ansehen? Aber zum ein-, zweimal anschauen reicht er auf jeden Fall. Wir hatten gleich die nächsten Horrorfilme mit Final Destination Bloodlines. Ich glaube, einer der, wenn nicht sogar der beste Teil der ganzen Reihe. Allein schon, weil wir uns von Tony Todd verabschieden konnten, der den Candyman gespielt hat, der auch den Leichenbestatter oder Leichenbeschauer gespielt hat in all den anderen Teilen davor.
Okay, ich habe noch nicht wirklich gesehen.
Das war sein wirklich letzter Film und man sieht schon, dass seine Krankheit, ich glaube Krebs war es, ihn extremst gezeichnet hat.
Okay.
Das siehst du schon im Trailer. Also er sieht ja tatsächlich aus wie der wandelnde Tod und da hast du schon gemerkt, das geht nicht mehr lang. Aber zurück zum Film. Inhaltlich ist er unglaublich krass gemacht. Also die Kills und die Tode in Final Destination Bloodlines, die übertreffen alle anderen Kills davor.
Okay.
Weniger von der Kreativität als von der Darstellung, weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das CGI extremst geil angebracht. Also so blutig wie der Teil.
Noch keiner gewesen. Okay.
Und vor allem, er schließt den Kreis zu all den anderen Teilen davor.
Habe ich auch schon gelesen.
Also Final Destination Bloodlines ist meine Horrorempfehlung im April 2025. Selbst für die Leute, die es nicht sehen können oder sehen wollen, schaut ihn euch an. Ihr werdet da auch da euren Spaß haben. Anfang Mai kam dann auch mit einem Woody Harrelson Last Breath noch in die Kinos. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
Ich ebenso.
Interessiert mich aber dadurch, dass es wirklich auch nach einer
wahren Begebenheit passiert ist.
Aber gut, inzwischen ist ja gefühlt jeder Film irgendwo nach einer wahren Begebenheit. Fehlt bloß nur,
dass auch noch, wenn es 10% Wahrheit dran sind.
Nicht nur, aber wie schon gesagt, dass bei Armageddon nicht auch noch kam nach einer wahren Begebenheit oder inspiriert von wahren Ereignissen. Das hat
Deep
schon,
in Space.
Ja, genau, das hat schon gefehlt. Dann Ende Mai kam ein weiterer, wie soll ich sagen, ein weiterer letzter Teil oder Reboot ins Kino, nämlich Karate Kid Legends.
Ich habe mir jetzt zu Weihnachten endlich mal angeschaut. Ich habe mir vorher schon lange die Box, dass ich alle Teile habe.
Ja, genau, geholt. Die gab es bei, ich weiß gar
Müller
nicht.
Müller im Angebot. Genau, für 45 € statt 60, glaube ich, kostet die ganze Box hier.
Genau, da waren dann alle, wirklich alle Teile von Karate Kid mit drinnen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe den mit der Hilary Swank.
Habe ich noch nie mal angeguckt.
Noch nicht gesehen. Aber schlechter als Karate Kid Legends kann er auch nicht sein.
Er hat sowas. Er kommt an den ersten wirklich nicht hin, das will ich nicht behaupten, aber er hat auch seine Daseinsberechtigung. Das muss ich sagen, weil mir besser gefällt, also mit diesem komischen Jaden Smith, der gefällt mir überhaupt nicht. Der ist gut wegen Jackie Chan.
Ja, ich meine gut.
Aber was mir im letzten Teil, was wir schon an Silvester drüber geredet hatten, dieses Anime und für die Jugend oder dass er oben auf dem Rooftop, ohne dass der Wind geht. Ich war auf dem Empire State Building und da war es wirklich, da ist der Wind hat gezogen und es war ein wirklich klarer Tag in dem Sinne.
Ja. Und da ist es
gegen Abend. Auch wenn es die Hälfte nur eines Rooftops ist, was vom Empire State Building her ist.
Ey, da oben geht ein Wind, da haut's dir alles weg und dann sollst du da oben noch kämpfen können.
Jesus.
Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Film mit Jaden Smith nicht gesehen, weil ich diesen Jungen hasse. Ich hasse ihn wirklich abgrundtief, weil er ein Arschloch ist.
Ich habe ihm eine Chance gegeben, er hat mich, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ja, er kommt halt an, nicht mal ansatzweise an den zweiten Teil. Der zweite Teil von Karate Kid ist okay, aber es ist auch nichts Besonderes.
Meine Leute sagen ja auch alle, ja, den kannst du auf jeden Fall anschauen, weil er unterhaltsam gemacht ist und sonst was. Ja, egal, was du von dem Jaden Smith hältst, sträube ich mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Und umso mehr habe ich gehofft, dass Karate Kid Legends mich irgendwie überzeugt, aber
man hätte das mit diesem Anime und mit diesem Rooftop weglassen müssen.
So viel, also ganz ehrlich, er kämpft in einer Seitenstraße und wer in New York in einer Seitenstraße ist, die ist verflucht dunkel. Also da ist es dunkel wie im Bärenarsch und im Film.
Du alles kennst.
Ja, und im Film ist das ausgeleuchtet wie der Walk of Fame, keine Ahnung, bei der
Haute Couture. Da kam halt die Sonne hin, gib doch mal eine ganze
Nein, das Chance. War nachts, das spielt ja nachts, das ist ja das Schlimme.
Da war der Mond eben groß.
Und ich sage ja, das ist katastrophal. Also das ist wirklich wie der Laufsteg irgendwo in Paris und da ausgeleuchtet und er kämpft dann da.
Gleich um die Ecke vom Times Square, weißt du das?
Nein. Ja, aber da gibt es ja noch einige andere Thematiken. Also gerade der Endfight gegen diesen,
ja, hatte ich auch aufgeregt,
eigentlich unschlagbaren Typen. Und ganz ehrlich, dieser Karate-Kid-Typ, der bekommt einen Dropkick mit beiden Füßen auf die Brust gesetzt, dass
Da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Nur so durch die Gegend lässt, hat den Schiri null interessiert und der andere kriegt bloß eine gewischt und wird gleich gefragt, kannst du weiterkämpfen? Junge, Alter, das ist doch behindert.
Brauchen wir nicht drüber reden.
Das ist wie der Jack Paul und Anthony Joshua Kampf.
Ist so, ja.
Lächerlich. Lächerlich. Seine Mutter holt ihn aus, wo kommen wir her, Japan?
Nein, China, Peking.
Holt ihn von da weg, weil sie sagt, damit er in Sicherheit aufwachsen kann. Und dann bringt sie ihn nach New York, die gefährlichste Stadt auf dem Planeten.
Das stimmt so auch. Du weißt nicht, welche Ecke von New York. Es gibt ja auch gute Ecken in New York.
Also, völlig gleich ist es egal, aber sie bringt ihn nach New York. Hätte die gesagt, ja, ich bringe ihn nach Australien, wo im Umkreis von 50 Kilometern die nächste Farm vielleicht ist, dann hätte ich gesagt, ja, da ist er vielleicht sicher.
New York, wenn du in der entsprechenden Ecke bist, natürlich.
Also Katastrophe. Und mit Ralph Macchio, der den Original Karate Kid gespielt hat.
Das ist halt Charme. Das ist halt wirklich super Charme.
Ja, das
Charme.
Ist okay. Ja, schon. Aber er bringt ihm irgendwo auch nichts bei. Also die holen den völlig umsonst daher.
Ich finde am Schluss, dass sie dann die Pizza hinschicken und dann, das ist dann, könnten wir dann Pizzeria machen.
Ja.
Egal. Also, was ist dein nächster Film im Mai? Gehen wir weiter. Wir lassen es zu weit aus.
Abschließend im Mai, der beste Film, den es wirklich gegeben hat noch, ist Mission Impossible The Final Reckoning. Auch wenn er 3 Stunden dauert und vielleicht an mancher Stelle vielleicht ein bisschen zu lang gezogen ist, finde ich, er ist ein extrem guter Abschluss für die Reihe.
Ja, aber es gibt viele Abers in diesem Ansatz. Aufgrund dessen, wie du gesagt hast, mir ist er zu lang. Ich hätte mir knackiger gewünscht. Die versuchen, was sie dann halt dann nicht noch einen Teil machen wollten wahrscheinlich, alles in einem zu quetschen, dass sie jedes Detail erzählen. Alles legitim, aber wo ich dann sage, wo auch dran gescheitert ist, ist einfach für die Kosten hat er kein Einspielergebnis. Daran wirst du halt nur gemessen.
Leider ja.
Auch wenn du sagst, das ist ein Bombenfilm, ist sensationell. Aber wenn ich einen Film schaffe, der wirklich die Dimensionen bringt eines Budgets, den sie ja nicht einhalten konnten, die haben das ja überstrapaziert und du schaffst es jetzt nicht an den Kinokassen und am Home, also darum sind die ja sehr früh in den Release der Home Entertainment gegangen oder auch einen Streamingdienst rein und damit hast du auch noch kein Geld damit gescheffelt.
Okay, ja, das mag vielleicht sein, aber trotzdem...
Er ist unterhaltsam.
Für mich als absoluten Mission Impossible Fan, ich habe jeden Teil im Kino gesehen. Und hab gesagt,
1, 2.
Den muss ich auch sehen. Ich hab's auch wirklich durchgezogen. Du brauchst ordentlich Sitzfleisch für diese 3 Stunden. Das Einzige, was ich so ein bisschen überflüssig fand, was aber trotzdem sehr homogen gewirkt hat, war diese ganzen Rückblenden.
Ja. Auch diese Anspielungen.
Die immer mal wieder eingestreut wurden.
Genauso, wo es in Alaska, bei dem der versetzt worden ist, aus dem ersten Teil. Super.
Ganz genau.
Das hat einen Charme. Ja. Der Film hat seinen Charme, hat auch seine super Momente.
Ich bin aber auch gespannt, wie diese Reihe jetzt fortgeht.
Ja, die wird weitergehen, aber...
Ja, ob jetzt mit Tom Cruise?
Nein.
Mit einem anderen?
Du hast in dem Film schon gemerkt, dass er zu alt ist.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das dann für mich schon wieder so ein...
Was kann er denn ganze Filme?
Rennen.
Danke. Und das siehst du von der ersten
Wobei Mumpel. Ich aber sagen muss, auch den Stunt auf dem Doppeldecker am Schluss, den er das alles selber gemacht hat. Tom Cruise ist ein Stuntman.
Super. Alles legitim.
Wobei ich aber sagen muss, er hat es auch in dem Film wieder sehr, sehr gut gemacht. Klar merkt man ihm sein Alter langsam an. Aber Liam Neeson hat gefühlt nochmal 10 bis 20 Jahre mehr drauf.
15.
Und wurde trotzdem als Actionheld wirklich richtig gut nochmal verkörpert.
Bin jetzt gespannt auf Top Gun 3. Da startet ja entweder nächstes, also 27 oder 28.
Ja gut, ich meine mit Tage des Donners Teil 2 soll ja auch nochmal was mit Tom Cruise kommen.
Mit 60 Jahren hinterm Steuer eines Boliden, vergiss es.
Ja, ich meine gut, wenn ich jetzt überlege,
wie wird als Trainer
unsere oder? Rentner draußen, die sind ja teilweise mit einem Skoda schon überfordert, wenn sie Gas und Bremse
das
verwechseln.
Ist aber auch in Tage des Donners, wo dann der Bauer des Fahrzeugs dann als Trainer sozusagen wirkt. Ich denke, diese Rolle wird er dann einnehmen.
Glaube ich schon auch. Weil als Cole Trickle hat er ja wirklich den Film getragen.
Super.
Da war er aber noch jung, da konnte er die ganze Sache noch handeln.
Natürlich.
Ja? Und so wie du sagst, ich denke auch, dass er in die Rolle des Ausbilders, des Trainers, die ja im ersten Teil von Robert Duvall übernommen wurde, dass er sagt, gib da weniger Gas, mach das so und so.
Ja.
Dass er vielleicht auf sein jüngeres Ich trifft, ja? Dass er halt einfach sagt, Ich war damals genauso und man musste mir das Fahren eigentlich auch erst beibringen, dass ich nicht in Rekordzeit die Reifen abnutze.
Ja.
Und ich denke, in die Position wird er rücken.
Genau.
Er wird vielleicht ein, zwei Fahrtszenen haben, muss so sein. Er hat natürlich wieder eine Rennszene, da wird er wahrscheinlich schneller laufen als das Fahrzeug. Aber gut, wie der Film im Endeffekt
hat
kommt.
Hat er die meisten Filme. Mir ist aufgefallen, es gibt ein paar Filme, mir fällt jetzt nur Cocktail ein, weil wir den letztens angeschaut haben. Da rennt er nicht.
Er rennt in Cocktail nicht?
Nein. Ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag am Abend angeguckt und mir dachte, was schaust du denn an? Ach, den hast du schon lange nicht mehr geguckt. Und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, da rennt er nicht.
Okay, dann ist es, wenn nicht sogar der einzige Film, in dem Tom Cruise...
Es sind schon ein paar mehr, aber mir, mir ist es halt wirklich in dem Film aufgefallen,
aber es gibt gefühlt keinen Film, in dem Tom Cruise nicht rennt.
Ich wollte zum Beispiel sagen, Minority Report, aber da rennt er auch.
Natürlich, also wenn du jetzt sagst, ein Minority Report, also...
Mir fällt noch einer ein, Vanilla Sky, aber da rennt er auch über den Times Square, ja, ganz
natürlich.
Kurz.
Ja. Deswegen, es gibt gefühlt keinen Film, in dem Tom Cruise nicht rennt. Gut, gehen wir weiter.
Ist Juni. Im Mai?
Ja, Juni. Im Juni kam 28 Years Later.
Da scheiden sich die Geister.
Da werden wir aber nochmal explizit drüber reden, wenn mit 28 Years Later The Bone Temple.
Der jetzt nächste Woche anfängt.
Nächste Woche kommt der schon?
Der kommt am 15. Januar, glaube ich.
Na okay, dann Ramon ohne Apostroph. Freu dich, es kommt auch bald die 28-Reihe, die wir dann auch analysieren. Zwei Wochen. Die wir dann auch analysieren und für dich komplett zusammenfassen. Mit wie schon gesagt, 28 Years Later scheiden sich die Geister.
Er ist okay, hat seine Daseinsberechtigung. Er kommt für mich nicht an den ersten Teil der Originaltrilogie ran.
Okay. Was noch im Kino lief, war The Ugly Stepsister. Ich habe ihn zwar schon auf DVD hier liegen, ich habe ihn aber bis jetzt noch nicht gesehen.
Bin gespannt, was du sagst.
Du hast ihn schon gesehen?
Er ist
dann
okay.
Sprich doch ein bisschen drüber.
So lang her.
Okay, wie schaust denn du Filme an?
Er ist okay, aber es ist nicht, was im Kopf bleibt. Es ist halt dieses Knacken von Körperteilen, wo du dann sagst, okay, um die Schönheit heranzukommen, ist dann schon drückend.
Okay, also sie will ja ähnlich wie Schneewittchen oder die Schöner böse Königin einfach. Die schönste im Land sein.
Genau, und da zieht sie sich halt dann schöne
Operationen,
besser gesagt halt, ja.
Nimm es oder nimmt die selber vor wahrscheinlich.
Teilweise, ja.
Okay. Dann, da scheiden sich zum Beispiel, oder zumindest bei mir die Geister, mit Monster Summer.
Der Mel Gibson-Film.
Genau, in der Hauptrolle Mel Gibson. Es geht
mit den Hexen.
Genau, um eine Gruppe Jugendlicher, die in dieser kleinen Stadt, diesem kleinen Küstenstädtchen.
Ich hätte mir gewünscht, dass der intensiver war. Oder wäre.
Genau, mit einer, Kindsentführungsserie zu tun haben. Die Kinder tauchen kurz danach wieder auf, sind aber nicht mehr sie selbst.
Ich hätte mir gewünscht, dass das so ist wie Summer of 84. Und das ist er leider nicht.
Relativ schnell stellt sich heraus für die Kinder, dass sie es mit einer ortsansässigen Hexe zu tun haben. Was dahinter steckt, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht, das musst du selber rausfinden. Mel Gibson spielt die Rolle unglaublich gut des gealterten und abgehalfterten Polizeidetektivs.
Ja, das spielt er echt seit langem mal wieder sehr gut.
Ja, der Film hat mit dem einen oder anderen Twist aufzuwarten.
Das ist echt gut.
Ja, nur wie du sagst, er ist nicht intensiv genug.
Also ich denke, die wollten ein jüngeres Publikum ansprechen.
Ja, definitiv.
Deswegen ist er nicht so intensiv, wie wir uns wahrscheinlich den Film hätten wünschen müssen. Oder gewünscht hätten.
Ja, ich meine, auch das Make-up ist am Schluss extremst billig gemacht. Also,
ja, jetzt hätten sie kein Geld mehr gehabt.
Ja, so als hätte ich jetzt meinen Sohn als Hexe geschminkt oder meine Frau, keine Ahnung. Und deswegen sage ich, geschminkt. Deswegen, das ist ganz, ganz billig gemacht. Also der Film hat mich am Schluss ganz arg an eine Fernsehserie erinnert, nämlich Gänsehaut. Damals in den 90ern war es, vormittags lief. Und wer die Serie noch kennt, der weiß, dass auch da das Make-up nicht wirklich berauschend war.
Nein.
Und unterm Strich könnte das tatsächlich eine zu einem Film verarbeitete Folge sein von Gänsehaut.
Jo.
Im Juni hatten wir noch am 12.06. mit der Live-Action-Variante von Drachenzähmen leicht gemacht einen Film im Kino, der wirklich eine extrem geile Umsetzung ist von der Animationsgeschichte in die Realität. Sicher fehlen ein, zwei Szenen aus der Animationsgeschichte, aber wie sie das alles aufgezogen haben, fantastisch. Also die Drachen schauen 1:1 aus, nur 1000-mal besser wie in den Animationsfilmen. Also ohne Zahn ist fantastisch animiert, sensationell umgesetzt. Also es kommen auch wirklich Emotionen rüber. Ich habe nur zwei Sachen, die ich bemängeln muss, aber das ist mein Problem, wo ich damit habe, nämlich die Ausleuchtung wieder einmal. Dass auch da sieht alles aus wie Studio. Also es ist gefühlt nichts irgendwo in der Realität gedreht. Das ist das Einzige, wo ich so von der Darstellung bemängeln muss und auch die Drachenflüge an sich. Also du siehst regelrecht die Leute auf diesem Plastikdrachen hocken, der dann so hin und her bewegt wird und sie müssen so tun, als würden sie auf einem echten Drachen sitzen. Das ist das Einzige, wo ich sage, das kann man bemängeln, ist aber zweitrangig.
Okay.
Am Ende des Tages ist Drachenzähmen leicht gemacht eine fantastische, emotionale, auch sehr kindgerechte Umsetzung der Animationsreihe, auch eine Sichtung wert. Wer mit seinen Kindern wirklich emotionale und auch bewegende Bilder sehen möchte über Menschen, die ihre Drachen zähmen, kann sich den Film auf jeden Fall anschauen. Nächstes ist dann der Juli.
Okay.
Ja, 24.07. kam natürlich wieder mal ein Marvel-Film in die Kinos mit The Fantastic Four First Steps.
Weiter, bitte weiter.
Genau, wir gehen da gleich weiter, weil es spalten sich auch hier.
Wir haben uns auch kurz vor Weihnachten oder Anfang Dezember angetan, wo wir jetzt auf Disney Plus oder Mitte November ist, glaube ich, auf Disney Plus hier erschienen.
Okay.
Ich bin mittendrin eingeschlafen.
Okay, also war er dann doch so gut. Also mein Problem mit dem Film ist halt einfach der, dass zum Beispiel Pedro Pascal wird gefühlt in jedem Film verheizt. Also der wird so verbrannt gerade, der ist so langweilig geworden. Der war anfangs war er gut. Ja, ich sage ja, anfangs war er gut, aber jetzt für jede Rolle, wo sich alle anderen zu schade sind, da können wir einen Pedro Pascal reinprügeln. Und das ist schade, weil der Mann kann tatsächlich schauspielern.
Sehr gut. Aber wenn er jetzt in fast jedem gefühlten zweiten Film mit dabei ist, ist halt das Gesicht auch irgendwann ausgelutscht.
Ja, wobei ich aber sagen muss, ein Woody Harrelson und ein Samuel L. Jackson sind ja gefühlt auch in jedem Film mit dabei.
Ja, in einen oder zwei Filmen im Jahr. Und
aber die können das machen. Die können das tatsächlich machen.
Weil sie sich etabliert haben.
Nicht nur das, sondern weil die auch extrem wandlungsfähig sind. Aber Pedro Pascal hat gefühlt auch nur eine Mimik, einen Gesichtsausdruck, den er in gefühlt jedem einzelnen Film wieder dranbringt. Und das ist schade.
Ja.
Weiter geht's für einen meiner Albtraumfilme, nämlich Superman. Nee, also ich habe die Trailer gesehen und ja gut, es ging zwar über die sozialen Medien, dass ich den Film hassen angefangen habe, weil man kann einen Henry Cavill, Man of Steel, kann man nicht so einfach ersetzen. Gar nicht mit so einem Typen, der so wenig Aussagekraft hat wie diesen Typen da. Du siehst einen Henry Cavill in diesem Spandex-Anzug, muskelbepackt, sieht stark aus. Und dann siehst du diesen Typen, der noch nicht einmal in seinen Strampelanzug passt. Also der Superman-Anzug sieht ja aus wirklich wie so ein Pyjama von Kindern. Und nicht einmal den füllt der richtig aus.
Es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist halt wieder, wo du denkst so, nee. Und DC macht sich halt damit komplett kaputt langsam.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich mich schon von vornherein abgeschottet. Ich habe auch den Trailer jetzt zu Supergirl schon gesehen. Also noch asozialer geht's nicht. Es ist so dieses typische, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum ist der Mann das Schlimmste, was es gibt. Und das ist was, wo ich sage, kann ich schon überhaupt nichts mit anfangen.
Okay.
Und da war Superman bei mir relativ schnell unten durchgefallen. Weiter geht's dann mit, da haben wir auch einen eigenen Podcast drüber gemacht, die Neuverfilmung von Die nackte Kanone, die war am 31.07.
Ende des Monats, ja.
Genau, da haben wir ja unser Statement schon zu abgegeben und da...
Hört rein.
Genau, könnt ihr euch das mal anhören. Da hört ihr dann auch unser Statement zur Neuverfilmung. Dann am 17.07. gab es nochmal sowas Ähnliches wie ein Reboot, eine Fortsetzung. Man weiß es nicht, wie man es ansehen soll. War mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 2025, auch eine reine Scheiße im Kino.
Habe ich dir aber vorher gesagt.
Wobei, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir den Film zugelegt. Wir haben ihn angeschaut und er hatte wirklich so dieses Flair der 80er, 90er. Du hast auch beim Raten, wer ist denn jetzt der Killer?
Okay.
Hast du auch das ein oder andere Mal falsch gelegen, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, ich bin sicher, der und der ist der Killer, ist diese Person auch ausgeschieden. Also musstest du wieder umdenken. Aber das Ergebnis, um Gottes Willen.
Keine Ahnung.
Leute, also ich will jetzt hier auch überhaupt nicht spoilern, aber das Ende ist, glaube ich, so die schlechteste Auflösung, auch die schlechteste Begründung, warum irgendeiner Menschen umbringt. die man sich auch nur ansatzweise vorstellen kann. Also so eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Okay.
Und die, ja, die Post-Credit-Scene ist sogar noch viel, viel schlechter. Und ja, also für mich ist ja, wie schon gesagt, ein Film nur so gut wie sein Ende, weil das das Letzte ist, was eben hängen bleibt. Und jetzt rutschen wir auch direkt weiter in den August, dass wir schon mal das Jahr fast fertig haben. Und da war mit Weapons am 7.8. ein sensationeller Horror-Hit im Kino.
Underrated, ein underrated Horrorfilm. Du musst sagen, der ist ja unterbewertet oder sehr schnell unterm Radar gelaufen, weil eigentlich solche Filme liebe ich, kaum dafür Werbung gemacht worden ist. Der Trailer sah gut aus, aber du hast gemerkt, und dann hast du ihn gesehen.
Wobei dir der Trailer aber nichts verraten
das
hat.
Das ist ja gerade das Geile.
Und wer ohne Erwartungen an den Film rangeht, der kann eigentlich nur überrascht werden. Wer sich auf Horror einlässt, ist mit Weapons auf jeden Fall gut bedient,
ja.
Weil der Film eine Geschichte erzählt um vier Handlungsstränge, die dann alle zusammenlaufen.
Und dieses trojanische Pferd, was du in diesem Film hast, super.
Das Einzige, es kommt natürlich kein Film gefühlt heute davon, ohne irgendwo bemängelt zu werden. Wo ich aber bei dem Film auch bemängeln muss so ein bisschen, da kann sich aber jeder seine eigene Meinung bilden, ist die Schlusssequenz. Die meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr ins Komödiantische gezogen wird. Hätte man den Film ein bisschen
düsterer, wahrscheinlich
finsterer enden lassen können, dann hätte der auch eine ganz andere Grundnote mit Sicherheit
aber
gehabt.
Er hat es geschafft, mit Barbarian dir schon dieses trojanische Pferd zu zeigen.
Stimmt.
Und jetzt mit Weapons.
Wir hatten dann noch ganz kurz im Kino war die Rosenschlacht.
War ja wirklich im Kino?
Ganz kurz, ja.
Weiß ich gar nicht. Ich habe nur den Trailer irgendwo gesehen, dass er auf Disney Plus dann war.
Am 28.08. hatte der seinen Kino-Release, okay. Die Rosenschlacht.
Lass die Finger davon. Das ist mit einer der besten Filme, die Michael Douglas jemals gemacht hat. Aber nein, nicht Michael Douglas, Danny DeVito. Gespielt mit Danny DeVito, Michael Douglas und Turner. Unglaublich intensiv, komödiantisch.
Vor allem, da ist auch alles auf den Punkt gebracht. Das könnte man zum Beispiel mal machen, eben Original und Remake, dass man da mal wieder so ein Ding aufmacht.
Schon wieder.
Ja, eben. Mit der Rosenkrieg, die Rosenschlacht oder Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser und der neue Overboard.
Aber das ist nicht so, also der neue Film von Overboard ist auch nicht gut. Man kann ihn sich aber antun. Hier ist es genau andersrum. Nicht andersrum, sondern
noch viel schlechter.
Ich bin mit keiner Erwartung an diesen Film hin, wo ich mir gedacht habe, naja, er wird nur schlecht sein. Und das ist er aber auch. Es ist das, was du im Trailer siehst mit diesen witzigen Sachen, das ist es. Mehr ist es in diesem Film nicht.
Okay.
Und das macht diesen Film aus, die Rosenschlacht. Dass du siehst, diese Beziehung, wie funktioniert, wie baut sie sich auf, wo kriegt sie das in dem Hals? Hallo?
Vor allem, wie zerfällt diese Liebe an
wie
sich?
Wie zerfällt diese Liebe? Oder diese ganz kurzen Bösartigkeiten, wie zum Beispiel, super Pastete, wo ist eigentlich mein Hund? Wuff.
Ja, das perfekt. Kannst du halt einfach nicht.
Er pingelt auf den Fisch.
Ja, du kannst es nur imitieren, aber du kriegst es halt in dieser Intensität, kriegst du es nicht mehr hin.
Dann hätte ich es aber wirklich wieder kopiert, weil das haben sie nicht einmal. Und das ist
okay.
Ich habe mir wirklich angetan, wo ich mir gedacht habe, ich habe nicht abgebrochen, wo mir da muss doch jetzt irgendwas kommen. Nein, es kommt den ganzen Film nicht.
Okay. Dann am 21.08. kam Nobody 2 ins Kino.
Ich war nicht im Kino, ich habe ihn zu Hause mit, also ich habe ihn als Blu-ray dann geholt. Er hat wirklich seine Daseinsberechtigung. Er ist nicht so gut wie der erste.
Okay, ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
Er ist wirklich gut, man kann ihn empfehlen, aber es ist halt Home Entertainment.
Okay.
Das ist wirklich gut, er hat wirklich seinen Spaßfaktor. Die Action-Szenen, die Gewaltszenen sind wirklich auf den Punkt. Ich finde zum Beispiel die, nicht Catherine Turner, will ich jetzt wieder sagen, nein, die Sharon Stone.
Okay, spielt die ihn da mit?
Oh ja, und so vor allem echt gut.
Okay.
Seit langem mal wieder eine Rolle, wo sie übernommen hatte. Sie hat nicht viel Screentime, keine Frage. Aber das, wie sie das spielt, unglaublich.
Okay, dann Asche auf mein Haupt, wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Na gut, dann werde ich mich auf jeden Fall mal drauf einlassen. Also ich freue mich drauf, also ganz ehrlich. Dann kam wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, der mit Sicherheit erfolgreichste deutsche Film des Jahres.
Der heute sein Release hatte am 2. Januar.
Sein Heimkino-Release.
Ja.
Kam am 14.08. der zweite Teil vom Manitou, nämlich das Kanu des Manitou ins Kino.
Unglaublich gut.
Wir haben ihn uns angeschaut und Leute, die mich kennen, die wissen,
deutsche Filme.
Ich kann mit deutschen Filmen nichts anfangen. Ich hasse sie. Deutsche sollten eigentlich ein Verbot bekommen, Filme zu machen. War ein sensationeller Film. Also ich bin wirklich im Kino gesessen und habe wirklich auch herzhaft gelacht. Ich konnte mich da wirklich gut drauf einlassen. Und die ganze Truppe spielt das auch wieder unglaublich gut. Ja? Weil es geht ja im Endeffekt darum, dass sich Apache und der Ranger so ein bisschen entfremdet haben und dann im Laufe des Films erst wieder zusammenfinden müssen. Und ich finde, das haben sie echt richtig geil umgesetzt. Also mit Bully Herbig kann man eigentlich so gefühlt nichts falsch machen.
Nein.
So, was kommt im September dran?
Du hast was vergessen.
Was habe ich vergessen?
Bring her back.
Ja, einer der wahrscheinlich besten Horrorfilme des Jahres.
Der beste Horror. Also für mich war es der beste Horrorfilm 2025. Ich habe schon Talk to Me gefeiert das Jahr davor, wo ich es dir empfohlen hatte.
Ja,
da, wo du dann begeistert warst. Und ich habe Bring Her Back
dir
empfohlen.
Also wir waren damals sogar in München, weil das die letzte Vorstellung war, die von dem Film überhaupt gelaufen ist, weil bei uns in Augsburg lief er nicht
gefühlt
mehr.
Gefühlt 2 Wochen.
Danach sind wir dann in Urlaub gefahren und deswegen musste ich nämlich unbedingt diese letzte Vorstellung noch hinkriegen. Und da bin ich dann mit einem Kumpel rübergefahren und haben uns den Münchner Matthäuser angeschaut. Fantastisch. Also wir sind drin gesessen und haben echt gesagt, alter Falter. Also da sind auch ein paar Szenen drin, die nachwirken, die sehr intensiv sind, wo man echt sagt, fuck, richtig heftig.
Aber was man da der ganze, was man da auch zu diesem Film sagen muss, das sind YouTuber. Das sind wirklich YouTuber, die eigentlich
ganz genau
zwar Kurzfilme vorher schon gemacht haben, ich habe mir mal 1, 2 davon angeguckt, aber nicht dieses, und die haben bei Talk to Me alleine das Skript und Regie geführt, wussten, wie sie das machen. Und jetzt hier. Und dieser Film wird getragen von Kindern.
Das stimmt. Was ich aber noch sagen muss, im Juli kam nämlich jetzt auch noch Together, unzertrennlich raus.
Habe ich dir auch empfohlen.
Der war auch so eine kleine Horror-Sensation, so eine kleine Horror-Überraschung, weil es geht um ein Ehepaar, die
unzertrennlich sind.
Ja, das ist sehr pauschal gesagt, aber es geht halt darum, man hat schon das Gefühl von Anfang an bekommen, bei denen funktioniert es nicht mehr so richtig, die sind so ein bisschen am Auseinanderleben, möchten aber doch irgendwo heiraten, ziehen um aufs Land und bei einem Spaziergang durch den Wald landen die in einer Höhle und kommen da erst einmal nicht mehr raus und trinken dann das dort befindliche Wasser und von da an, ja, haben die irgendwas aufgenommen, wo die beiden miteinander verschmelzen, sobald sie Körperkontakt haben. Und da kommen ein paar echt
krasse Szenen.
Krasse und furchteinflößende Szenen auch heraus, weil was machst du denn mit deinem Partner, wenn du den nicht mal mehr anfassen darfst? Ne? Also da sind wirklich ein paar coole Jumpscares und ein paar echt furchteinflößende Szenen mit drinnen. Also Together unzertrennlich ist auch eine kleine Horrorsensation mit Dave Franco und Alison Brie. Was einige vielleicht nicht wissen, ist, dass diese beiden auch im realen Leben miteinander verheiratet sind. Und das hat dem ganzen Film, glaube ich, nochmal so eine kleine Zusatzwürze gegeben.
Ja.
Ja, kommen wir jetzt gleich in den September, den besten Monat des Jahres, mein Geburtsmonat.
Ebenso.
Weil am 11.09. kam mit Dangerous Animals ein neuer Film in die Kinos, der, sag ich mal, das Thema Serienkiller komplett neu gesponnen hat. Es geht um einen Serienkiller, der seine Opfer nicht selber tötet, sondern an die Haie verfüttert. Und den kann man sich auch angucken. Er ist natürlich, muss man immer dazu sagen, nichts Besonderes, aber er ist unglaublich unterhaltsam und auch sehr, sehr krass auch dargestellt. Also alles, was mit Haien zu tun hat, bin ich ja absolut schon gecatcht. Gut, bis auf so kleine Ausnahmen wie jetzt diese Sharknado-Reihe oder dann alles, was dann so im extrem billig Sektor aufgetreten ist, wie jetzt Snow Sharks, Sand Sharks, Zombie Shark etc. etc. Also damit kannst du mich jagen. Aber alles halbwegs Professionelle, was sich schon um Haie dreht, bin ich auf jeden Fall schon gecatcht. Dann kam eine weitere Stephen King-Verfilmung in die Kinos, nämlich The Long Walk mit J.T. Molnar und Francis Lawrence, der ja in Alien Romulus
mitgespielt hat,
den Androiden gespielt hat,
ja.
Finde ich eines der Highlights in diesem Jahr. Weil er ist zwar, gut, man sagt zwar, es ist ja nichts Besonderes, die laufen ja bloß.
Aber
wie das dargestellt ist,
super.
Vor allem diese Gruppendynamik, dass einer gegen alle, alle gegen einen, obwohl es ja genau umgekehrt sein müsste, weil sie sagen ja, wir sind die drei Musketiere, einer für alle, alle für einen.
Und genau andersrum ist es dann.
Ja, aber es geht ja im Endeffekt bloß darum, es kann nur einer gewinnen. Also in dem Trailer sagen sie ja schon, es gibt eine Startlinie, aber keine Ziellinie. Du läufst mit einer Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde. Wenn du die unterschreitest, gibt es eine Verwarnung. Dann, glaube ich, nochmal eine Verwarnung. Und bei der dritten wird dann, glaube ich, gleich geschossen. Ja? Wenn du vom Weg abkommst, also wenn du flüchtest, wirst du sofort erschossen. Wenn du stehen bleibst, wirst du erschossen. Und da sind eben Sachen mit dabei, wo ich mir echt denke, übelst krass. Weil wir haben ja in München drüben vor Jahren schon bei diesem Mammutmarsch mitgemacht, wo du in 24 Stunden 100 Kilometer runterreißen musst. Und es ist extremst hart. Jeder denkt sich so, ja, gehen, das ist ja noch nicht mal Joggen oder Rennen, aber gehen, das kann ja jeder.
Irgendwann machen die Muskeln zu.
Die Muskeln machen zu, die Gelenke machen schlapp und vor allem, die dürfen ja auch nicht Pause machen zum Essen, Trinken, Ausruhen,
alles währenddessen.
Schlafen, vor allem, was man im Film dann auch sieht, auch für das große Geschäft oder das kleine Geschäft dürfen die nicht Pause machen. Das muss alles während dem Marsch passieren. Und da ist der Film extrem krass. Allein schon, weil er auch.
Stephen King-Verfilmung.
Nicht nur Stephen King-Verfilmung, sondern auch eine ganz, ganz geile Buchverfilmung, ja. Weil er auch die heutige Gesellschaft in den Mittelpunkt drückt. So nach dem Motto, wer nicht mit diesem Tempo mithalten kann, bleibt auf der Strecke.
Ja.
Jetzt weniger von irgendwelchen Ansichten, aber diese Grundaussage, dass wer nicht mithält, bleibt auf der Strecke. Und es ist gefühlt, gerade auch in unserer heutigen Zeit, jeder gegen jeden. Und das, ja. Das merkst du da draußen. Es ist wirklich nicht mehr so ein harmonisches Miteinander, wie wir es noch vor Jahren hatten, sondern es ist wirklich, ob das jetzt auf der Straße, beim Autofahren, im Bus, beim Einkaufen oder sonst wo ist, jeder gegen jeden. Und in den sozialen Medien ist das sogar noch viel, viel schlimmer, weil da bist du anonym. Ja, da kann ich dir nicht auf die Schnauze hauen, wenn du mich beleidigst oder mir deinen Senf aufzwingen möchtest. Und deswegen ist das ganz, ganz schade.
Okay.
Dann kam mit Toxic Avenger.
Habe ich nicht gesehen.
Ein Film in die Kinos, der auch sehr umstritten ist, mit Peter Dinklage, der auch in der Game of Thrones-Reihe mitgespielt hat. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Er ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ich werde ihn mir zulegen, weil er auch als extrem brutal bezeichnet wurde. Wenn ich ihn gesehen habe, können wir auch gerne zusammen angucken, werden wir auf jeden Fall mehr drüber erzählen Danke. Können. Und ja. Weil der Toxic Avenger war ja in den 70er Jahren war es ja auch schon eine extrem billige Troma-Produktion, die auch nur gewisse Fans hat vom Hocker reißen können. Ja. Aber ja, was gab's noch? September war jetzt nichts mehr, gell?
Nö.
Dann würde ich sagen, rutschen wir gleich in den Oktober rein. Jetzt geht das Jahr relativ schnell zur Neige, weil nicht mehr viel Gutes gekommen ist.
Doch.
Also Tron Ares zum Beispiel war am 9. Oktober. Ich habe ihn leider nicht gesehen, weil er auch viel zu kurz im Kino war. Also er blieb.
Am gleichen Tag kam er was viel Besseres.
Kommen wir gleich dazu, weil aber Tron Ares weit hinter den Erwartungen zurückblieb, habe ich das
Natürlich
Gefühl.
Natürlich vom ersten und vom zweiten Teil. Und ich habe mir mehrmals, ich habe ihn jetzt zweimal schon gesehen, wo ich mir einfach denke, so, nee, er wird nicht besser, er wird immer gefühlt immer noch schlechter. Mhm. Und das ist schade.
Ja, dann die Unfassbaren Teil 3, Now You See Me.
Der zweite war schon nicht mehr das, was es der erste war. Und
die hätten es tatsächlich beim ersten belassen.
Ja, und der dritte, ich habe angefangen zu streamen und ich habe dann aufgegeben, weil ich, nein.
Ja. Ja, komm aber jetzt zu dem Highlight, wo du gesagt hast, der Oktober bringt mit Therapie für Wikinger.
Nein, Therapie für Wikinger war Dezember.
Nein, ich habe jetzt hier 9.10. war
Therapie für Wikinger.
Therapie für Wikinger. Eine Drama-Krimi-Komödie mit Mads Mikkelsen, Nikolai Lee,
Kaas. Ist aber Kaas. Erst jetzt im Kino angelaufen, Ende Dezember.
Das kann sein, ja. Aber dann war da zumindest.
War's Release, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Therapie für Wikinger.
Super, ich habe den online gestreamt jetzt schon und der ist, ja.
Ist ja, glaube ich, von dem ganzen Produktionsteam, die auch dänische Delikatessen gemacht haben.
Man's vs. Chicken.
Ja, genau,
Man's vs. Chicken. Adams Äpfel oder mein Lieblingsfilm, Die Helden der Wahrscheinlichkeit. Es ist halt ein anderes Film.
Ja, man merkt halt, dass das kein US-Film ist, sondern
eine dänische Produktion. Aber er ist, also gehört zum einen meine Lieblingsregisseure, er macht das auf den Punkt, egal welcher Film es war. Was er erzählen möchte, es kommt drüber und es ist halt immer herzerwärmend. Super.
Und mit seinem Hauptdarsteller Mads Mikkelsen kann man auch nichts falsch machen. Also der kann auch gefühlt jede gottverdammte Rolle spielen.
Also in seinen Filmen jetzt vom anders her.
Alles,
super,
alles.
Super, aber auch in diesen Hollywood-Produktionen. Wir haben zum Beispiel, wo wir uns letztens drüber unterhalten hatten, ein Spätzle von mir, der Daniel und ich, haben Indiana Jones das Rad des Schicksals eine Chance gegeben.
Ja.
Und wir haben beide auch erzählt, was wir schon auch gesagt haben, dass dieser Film eigentlich.
Der gehört rausgelöscht aus dieser Indiana-Jones-Reihe.
Ja, aber ein Mads Mikkelsen ist super hier drin.
Ja, der reißt halt vieles auch wieder raus, allein schon von seiner, von seiner Präsenz in den Filmen. Ob das jetzt als Bösewicht in James Bond ist oder auch nur im Film, wo er in der Eiswüste abstürzt.
Super.
Also Mads Mikkelsen kriegt jede Rolle gut
rum. Auf den Punkt.
Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der ist nochmal um 1000 Längen besser als eben dieser Pedro Pascal, der gefühlt auch immer nur eine Rolle spielt.
Nein, er hat einfach diese Art zu schauspielen. Er gibt der Rolle, die er übernimmt, ein ganz eigenes Charisma.
Ja.
Und das ist super. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, was im Oktober raus angelaufen ist,
okay,
was du noch nicht wahrscheinlich angeguckt hast, ist Badlands.
Nein, habe ich leider noch nicht gesehen, weil ich eben den mir im Kino nicht unbedingt antun wollte, weil ich eben auch für mich gesagt habe, Predator Badlands ist kein guter Film, weil mir doch die Trailer schon nicht gefallen haben. Ich habe aber schon viel Positives gehört und deswegen habe ich mir auch mal überlegt, dem Film eine Chance zu geben.
Und es ist, er kommt nicht an Predator oder auch an Prey hin. Das ist alles
die wenigsten.
Oder auch am zweiten Teil. Aber ich finde diese Ansatzweise, was der auch dann Kill of Killers gemacht hat, Prey, der dieses Predator-Universum ausbaut, super. Wenn das so weiterläuft, gerne mehr, gerne mehr. Weil wir das Ganze erzählt. Ich verstehe, wir waren zum Beispiel komplett skeptisch. Der ist ab 12. Ja, aber natürlich, weil es Alienblut ist, das da nur spritzt.
Okay.
Es ist kein Menschenblut.
Ja, aber ich sag's mal so, wenn ich einem Alien den Kopf abschlage, schlage ich da trotzdem noch irgendeinen Kopf ab.
Gilt aber nicht als kindesgefährdend.
Okay, dann gut, ist die FSK, wie die freie Selbstkontrolle das auch immer bewertet, dann sollen sie es machen. Mit Dwayne The Rock Johnson, Emily Blunt kam am 2.10. The Smashing Machine in die Kinos. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen.
Ist es zum Streamen bei, ich glaube, Prime oder ist es ein...
Ja, aber nur gegen Bezahlung.
Nein, ist drin, kostenlos sogar.
Das Smashing Machine ist kostenlos drin.
War jetzt jetzt ist er wieder kostenpflichtig. Er war über Weihnachten 3-4 Tage drin. Da habe ich mir angeguckt.
Okay, habe ich nicht mitbekommen. Warum sagst du mir nichts? Okay, egal. Auf jeden Fall.
Du feierst Weihnachten in der Unterhose. Das muss ich auch lassen.
Wenn ich den auch mal gesehen habe, dann können wir darüber auch gerne mal mehr berichten.
Er ist okay. Er ist wirklich okay. Man muss ihm auch eine Chance geben. Er ist jetzt nichts Überwältigendes, wie zum Beispiel, wie viele sagen, ah, oh, super, bin ich jetzt nicht. Er ist okay. Man kann ihn wirklich anschauen. Er ist jetzt nicht schlecht, aber es ist nichts Besonderes.
Hatten wir auch schon mehrmals erwähnt, The Running Man.
Oh nein. Ich habe mir jetzt wirklich komplett angeguckt.
Du hast ihn komplett angeguckt.
Ich habe mir angeguckt online und das ist der Schrott. Also das ist für mich was, wo ich sage, wann gibt man, also ja, viele sagen, das ist das Originalbuch. Oder haben sie auch gesagt, das ist das Originalbuch. Das ist mir egal. Aber wenn, das ist eine, wie im Original, eine bitterböse Satire oder nicht Satire,
kann man nicht sagen. Ein Seitenhieb auf die Medien eigentlich.
Medienwelt. Und es ist wirklich ein ernstes Thema. Und im Original, es ist nicht lustig. Es ist einfach drastisch dargestellt, wie man mit Menschenleben, statt halt hinzurichten, mit ihm umgeht. Und hier ist es jetzt im zweiten Teil einfach sarkastisch und einfach nur noch lustig dargestellt.
Ah, ja, aber das war das, was auch der Trailer schon vermittelt.
Genau, also das ist eins zu eins.
Der Trailer vermittelt eine Komödie, obwohl das ja eigentlich bitterer Ernst ist. Also
genau, darum geht es ja in der Situation. Und ich verstehe es, warum sie das gemacht haben, in dem Sinne wegen unserer Jugend, dass sie die auch noch heranlocken wollen, in den Film reinzukommen. Aber wo ich mir einfach nur denke, so, das kann ich nicht.
Also ganz ehrlich, dann...
Hätte der Film eine düstere oder wirklich eine intensivere Art, wäre okay gewesen.
Ja.
Aber so ist
es. Aber dann muss ich sagen, wenn das so ist, wie es
Trailer,
wie du sagst, dass sie die Jugend da vielleicht noch mit ranholen wollen, dann gibt es den Schwarzenegger-Film ab 16 frei statt ab 18 und dann sind wir alle fein. Da muss man nicht extra so einen Scheißdreck machen, wo man eine, sag ich mal, wenn ich jetzt sowas habe wie Harte Ziele oder Surviving the Game mit Ice-T, dann... Heißt das, diese Filme werden indiziert, weil da werden Menschen gejagt? Ah ja, aber wenn ich es jetzt auf lustige Art und Weise mache, dann darf ich es bringen, oder? Und genau das ist es, wo ich sage, da kriege ich das kalte Kotzen. Ernste Stoffe werden verwässert und lustig gemacht, sind weit weg von jeglichem Existenzdasein.
Ja.
Nur damit man irgendwelche Kinder anspricht, die sich wahrscheinlich für diesen Scheiß noch nicht mal interessieren. Und dann macht man es aber all den Leuten madig, die Originalsachen kennen. Und deswegen war ich damit auch noch nicht gut. Ja, der Oktober hatte noch mit Good Fortune ein ganz spezieller Schutzengel mit Keanu Reeves, Seth Rogen.
Super.
Auch noch eine krasse Komödie im Petto.
Habe ich auch online an mir angeguckt. Leider habe ich es nicht geschafft ins Kino, aber wie der Film. Keanu Reeves in einer Paraderolle, wie man ihn noch nie gesehen hat.
Ja, weil er halt einfach mal wieder wegkommt von diesem Actionhelden, den er ja mit John Wick verkörpert hat.
Apropos, genau, haben wir nämlich vergessen gehabt, was dieses Jahr auch rausgekommen
ist. Ballerina. Ja, aber da war ich nicht so begeistert. Ich fand,
hat seine Daseinsberechtigung, aber man hätte den Film einfach anders ausbauen müssen. Er ist okay, ist nichts Besonderes.
Ja.
Jetzt wieder zu dem Film zurück.
Genau, also Good Fortune.
Super, den habe ich online gesehen und wie du vorhin beim anderen Film gesagt hast, ich habe noch nicht mal ganz angeguckt, ich habe mir den schon bestellt fürs Heimkino, weil der einfach herzerwärmend, super.
Solche lebensbejahenden Filme gibt es ja auch gerade wie Sand am Meer. Also
ja, aber
damals mehr als heute.
Aber das ist ein Film, der halt unter dem Radar gelaufen ist. Denn wenn unsere Zuhörer wenig kennen oder gar nicht den Trailer dazu gesehen haben wahrscheinlich. Und das ist einfach, wo du dann denkst, so, warum wird für solche, stopp mir leid, Blockbuster so, natürlich, dass das Geld wieder reinkommt, alles legitim. Aber solche Filme müssten viel mehr promoted werden als jetzt.
Ja, als solche Filme, die schon 250 Millionen Dollar. Produktionskosten verschlingen. Und das ist ja eben genau das, was ich immer und immer wieder sage, dass solche kleinen Independent-Filmchen weitaus interessanter sind und weitaus besser sind als ein 250 Millionen Dollar Schinken, der dir eigentlich nur irgendeinen Schmarrn wieder vorschmeißt, ja, so nach dem Motto friss oder stirb, kaum Aussagekraft hat, vielleicht sogar noch ausgelaugte, schlechte Darsteller für Millionenbeträge, weil die halt einfach eine Fanbase haben.
Yes.
Und trotzdem nichts zu erzählen haben.
Mm-mm.
Also da gibt es ja auch mit Swiss Army Man, mit Daniel Radcliffe und Paul Dano, ist ja auch so ein Film, der weit unter dem Radar gelaufen ist, aber sensationell ist.
Super.
Ähnlich wahrscheinlich wie einer unserer nächsten und vielleicht auch letzten Filme ist. Am 30.10. kam dann noch mit Good Boy ein Film ins Kino.
Den habe ich nur online bis jetzt gesehen. Ich habe es nicht im Kino, war der mir zu schnell wieder draußen leider. Und ich habe versucht, denn heute ist ja eigentlich Release-Tag. Er ist nirgends zu haben. Gott weiß warum.
Ja, allein schon, weil es nirgendwo mehr Scheiben zu kaufen gibt, außer beim Drogeriemarkt Müller und die verkacken es auch regelmäßig.
Amazon hat ihn auch theoretisch drin gehabt, aber hat ihn bis jetzt nicht geschafft zu organisieren oder zu verschicken.
Auf jeden Fall, es geht darum, es ist eine Haunted House Geschichte, eine unheimliche gespenstische Präsenz ist zu Hause bei einem Mann, trachtet dem nach dem Leben und nur der Hund kann diese Präsenz spüren, sehen und wahrnehmen.
Wahrnehmen.
Und es ist super. Der ganze Film wird aus der Erzählweise des Hundes verfilmt.
Zum ersten Mal. Und das ist halt wirklich
super. Bin ich
gespannt. Also ich habe ihn schon gesehen, super. Intensiv.
Was kam im November?
Ist mir nichts hängen geblieben.
Also November und Dezember, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir auch kaum was hängen geblieben. Avatar
ist jetzt im Dezember, aber ich habe ihn angestreamt und habe mir einfach nur gedacht, so,
da haben wir uns ja auch schon öfter mal drüber unterhalten, dass
der zweite Teil hat mich schon nicht wirklich abgeholt.
Genau, dass der dritte Teil von Avatar, Fire und Ash,
dass es mehr Action drin sein soll, aber wo ich mir nach den ersten 15, ich glaube 20 Minuten gedacht habe, so, das ist jetzt wieder der erste Teil, nur anders auf eine Ebene gebracht und ich so, nein, danke.
Ja, also es ist auch mit Zoomania 2, der zweite Teil, ins Kino gekommen.
Wenn meine Frau noch unbedingt sehen, da habe ich mich auch dagegen eigentlich jetzt bis jetzt gesträubt, aufgrund dessen, ich warte, bis er auf Disney Plus dann lieber kommt, weil, was wollen sie jetzt da mehr erzählen, jagen sie halt kein, was war beim ersten Teil?
Ich weiß es nicht, also ganz ehrlich.
Ich weiß es nicht mehr auswendig, was es da war, aber ich weiß dann, beim zweiten Teil ist es jetzt die Schlange und wo ich mir denke so.
Ja, nee, also Schlange, das ist das nächste Stichwort, nämlich die Anaconda.
Ist jetzt auch im Dezember noch genau
mit Jack Black und Paul Rudd.
Da haben wir beide Gott sei Dank Glück gehabt mit dem Steelbook. Anaconda.
Weil Anaconda 2025 ist so eine ganz vernünftige Geschichte an sich, weil Jack Black und Paul Rudd versuchen, einen eigenen Anaconda-Film zu drehen an den Originalschauplätzen, an dem damals der Film mit Jennifer Lopez und Ice Cube gedreht worden ist.
Ja.
Und anstatt ihre eigenen kleinen mitgebrachten Anaconda oder Plastikschlange treffen sie tatsächlich auf eine richtige, übernatürlich große Schlange. Und ja, gut, wer Paul Rudd und Jack Black kennt, der weiß, dass da eigentlich nur Käse bei rauskommen kann, weil die beiden, die haben, glaube ich, das letzte Mal vor 30 Jahren irgendwo in einem ernsten Film mitgespielt. Mit Five Nights at Freddy's Teil 2 kam die Fortsetzung ins Kino jetzt. Ob die wirklich gelungen ist, ich kann es euch auch nicht sagen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen,
der erste Teil hat mich nicht mehr abgeholt.
Genau, mich hat der erste Teil auch schon nicht begeistert. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, denke ich mal so, für 2025 war es das jetzt. Ich bin gespannt, was das Kinojahr 2026 bereithält.
Allein jetzt im Januar, Primat.
Die Thematik ist schon richtig geil. Ich freue mich drauf, weil der Trailer auch schon sehr scary gewirkt hat.
Also er hat mich abgeholt.
Ja, also wer damals, glaube ich, in den frühen 80er Jahren Link the Butler gesehen hat, der weiß, glaube ich, so, worauf er sich einlässt. Aber mit Primal kommt auf jeden Fall was in die Kinos, wo schon mal sehr, sehr deftig anfängt, zumindest das Kinojahr gut einläutet. Leute, was waren für euch die Kinoflops und die Kinotops 2025? Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, das war der Überflieger oder der absolute Rohrkrepierer?
Ja.
Lasst es uns irgendwie wissen.
Sagt es uns.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bleibt gesund.
Bis dahin.
Servus.
Ciao.